Willkommen zum The Smarter E-Podcast für und mit den Machern der neuen Energiewelt. Etwa 1,4 Millionen Elektrofahrzeuge fahren aktuell auf deutschen Straßen. Rund 30% davon wurden allein im Jahr 2023 neu zugelassen. Auch wenn chinesische Automarken noch kaum zu sehen sind, hört man häufig, dass der Markt schon bald von ihnen dominiert werden könnte. Doch stimmt das wirklich? Wann sind Lieferungen aus China im größeren Stil zu erwarten? Und was bedeutet das für die deutschen und europäischen Autobauer? Mein Name ist Tobias Bücklein und ich spreche darüber jetzt mit Markus Zacher, Chefredakteur von Elektroautomobil, dem Fachmagazin für Elektromobilität. Hallo Markus.
Ja, hallo Tobias. Freut mich, dass ich hier im Podcast bin.
Ja, schön. Freue ich mich auch. Wir werden gleich den Blick nach Asien wenden, aber vielleicht erstmal einen kleinen Blick auf die deutschen Straßen. Ich habe gerade im Intro die Zahlen, die Erfolgszahlen berichtet. Jetzt waren aber im letzten Monat in Deutschland 15% weniger Neuzulassungen als im Februar 2023. Ist jetzt der E-Mobilitätsboom schon vorbei?
Ja, so würde ich das nicht formulieren. Ich denke, wir haben jetzt gerade eine gewisse Nachfragedelle. Ich gehe nicht davon aus, dass die dauerhaft anhalten wird. Die Verunsicherung ist auch ehrlich gesagt gar nicht so richtig rational nachvollziehbar. Basiert sicherlich einerseits darauf, dass die Förderung ausgelaufen ist. Ja. Aber wenn man sich das Angebot anschaut und auch wie sich jetzt die Preise entwickelt haben, wie die Hersteller darauf reagieren, ist es eigentlich nicht so wirklich nachvollziehbar. Und ich gehe da stark davon aus, dass sich das in wenigen Monaten oder sagen wir mal spätestens in einem Jahr wieder deutlich wandeln wird.
Dann vielleicht als Elektroautofahrer doch nochmal eine Nachfrage, wenn ich schon dich hier in der Leitung habe. Ich hatte damals vor 5 Jahren diesen Gedanken, höhere Investitionen, aber niedrigere Betriebskosten und Servicekosten. Und gerade was den Strompreis betrifft, hat sich das natürlich nicht so eingelöst. Auch der Ausbau der Ladeinfrastruktur ist vielleicht nicht ganz so vorangekommen. Also könnte es nicht doch größere Probleme geben auf dem Weg in die E-Mobilität?
Ja, also sicherlich, du hast den Punkt Strompreise angesprochen. Das hat sich sicherlich nicht so entwickelt, wie man das vielleicht erwarten würde. Auf der anderen Seite ist die Spanne, mit der man sein Auto laden kann, halt extrem hoch. Ich kann für wenige Cent laden. Wer den Luxus hat, eine eigene PV-Anlage beispielsweise und den eigenen Sonnenstrom zu laden, der fährt ja unglaublich günstig ein E-Auto. Das ist nicht zu schlagen und nicht zu unterbieten. Beim Haushaltsstrom, wer zu Hause laden kann, der kommt heute ja auch so mit Verträgen mit um die 30 Cent durchaus hin. Mhm. Aber wir hatten natürlich zwischendurch auch Zeiten und manche haben vielleicht auch noch Verträge, wo sie 40 Cent zahlen. Da muss man schon ein bisschen genauer rechnen. Und je mehr ich dann immer auf die öffentliche Ladeinfrastruktur angewiesen bin, weil ich vielleicht nicht zu Hause laden kann, also vielleicht ein Laternenparker bin, dann wird die Kostenrechnung schwieriger. Da muss man schon wirklich sehr genau hinschauen. Man darf halt aber auch nicht vergessen, dass es trotzdem einige Einsparpotenziale gibt, wie die Steuer, die man bis 2028 beispielsweise nicht zahlen muss. Mhm. Ich kann mir die THG-Quote zurückholen, also so eine Art Zertifikatehandel, mit dem ich nachweisen kann, dass ich CO2 einspare. Dann kann man je nachdem auch 100, 200 Euro im Jahr zurückbekommen. Die Wartungskosten sind im Schnitt auch günstiger. Und dann hängt es wirklich davon ab, auch wie ich mein Fahrzeug jetzt finanziere. Zahle ich das im Leasing, wo ich das Restwertrisiko nicht tragen muss? Habe ich es gekauft? Dann muss man vielleicht auch wieder genauer schauen. Also es hängt von vielen Faktoren ab. Nur pauschal zu sagen, es ist billiger, ist vielleicht zu kurz gesprungen, aber pauschal zu sagen, es ist teurer, ist sicherlich auch nicht richtig.
Auf jeden Fall gut, nochmal die Vorteile aufgezählt zu haben. Denn Wirtschaftlichkeit ist schon, glaube ich, ein Argument auch für die Menschen, sich so ein Auto anzuschaffen. Und damit kommen wir auch schon aufs Thema China. Es wird schon seit einigen Jahren davon gesprochen, dass da noch einiges auf uns wartet, was von China rüberkommt. Und Volkswagen wurde ja in China als absatzstärkster Hersteller inzwischen von BYD abgelöst, die mit rund 3 Millionen im Jahr letztes Jahr sogar deutlich mehr Fahrzeuge verkauft haben als Tesla. Ja, was erwartet uns da von der chinesischen Seite?
Ja, da wird uns sicherlich noch einiges überraschen und da werden wir noch einiges zu erwarten haben. Also man sieht es ja jetzt schon, dass so eine gewisse Zeitenwende ist, dass BYD jetzt in China ja den jahrelang dominierenden Autobauer Volkswagen überholt hat. Ich glaube auch, das wird sich dauerhaft auch so festsetzen, dass chinesische Autohersteller den chinesischen Markt dominieren. Mhm. Die Produkte sind inzwischen halt auch gut. Sie verstehen den eigenen Markt natürlich auch sehr gut. Und ja, das ist vielleicht schon so ein Punkt. Den eigenen Markt verstehen die chinesischen Autobauer, wissen, wie sie da umzugehen haben, was sie für Produkte anbieten müssen. Für den Export ist das vielleicht noch nicht so ganz zutreffend.
Okay.
Was vielleicht auch so ein bisschen auch zu einer Kaufzurückhaltung derzeit noch führt. Also noch sehen wir noch nicht die gigantischen Mengen an chinesischen Autos oder chinesischen Marken in Europa auf den Straßen. Aber auch da kann man davon ausgehen, dass sich das ändern wird. Ich bin aber auch nicht Fan davon, jetzt hier irgendwie Panik zu schieben, weil es gab immer mal wieder Märkte, also Automobil, Exportnationen, die dann nach Europa gekommen sind. Das waren irgendwann mal die Japaner. Dann kamen die Koreaner so Anfang der 90er. Und man kann jetzt nicht sagen, dass die japanische oder koreanische Autoindustrie die europäische komplett überrollt hat. Aber natürlich haben sie sich durchaus Marktanteile gesichert und sind heute etablierte Wettbewerber. Ähnliches erwarte ich aus China. Und auch da wird es noch einige Schritte zu gehen sein, dass die chinesische Industrie hier etabliert ist und die Marken auch anerkannt werden.
Da gehen wir gleich nochmal weiter rein. Schauen wir erstmal auf die Straßen. Da sieht man noch sehr wenige chinesische Marken. Ich hatte mal einen Aura Funky Cat getestet, den konnte man fahren, aber so wahnsinnig viele gibt es noch nicht. Jetzt heißt es aber, inzwischen seien große Frachtschiffe unterwegs und jetzt ist die Frage, werden wir in diesem Jahr noch von chinesischen Herstellern sozusagen überrollt?
Ja, ich glaube, überrollt ist vielleicht das falsche Wort, aber ich denke, die Wachstumsraten, die wir bei bestimmten Marken sehen werden, die werden schon deutlich zweistellig sein. BYD ist sicherlich einer der ganz Großen. Die haben erstmal ein relativ breites Produktportfolio, was sie so Stück für Stück nach Europa bringen. Also wir sehen ja, dass an den Modellen, was hier in Europa kommt, ist ja nur ein ganz, ganz kleiner Teil von dem, was sie eigentlich an Fahrzeugen in China anbieten. BYD ist jetzt sogar so weit gegangen, eigene Schiffe zu bauen, eigene Schifftransporter. Normalerweise werden die ja gechartert, aber die bauen jetzt einfach eigene, um das komplett in der eigenen Hand zu haben. Okay. Und damit können sie das wahrscheinlich auch nochmal ein bisschen günstiger machen. Und klar ist auch, die werden schon versuchen, den europäischen Markt zu fluten. Ich meine, so ein Vertrauen in eine Marke, das ist ja auch nicht von heute auf morgen da. Das braucht seine Zeit. Da gibt es jetzt nicht eine Sprungfunktion, dass plötzlich alle sagen, oh, ich kaufe mir sofort ein BYD, sondern das ist ja so ein fließender Prozess, dass einer sagt, der sieht mal einen an der Straße oder leiht sich vielleicht doch mal ein. BYD ist ja auch relativ stark vertreten im Mietwagengeschäft, bei Six zum Beispiel. Und dann denkt man sich, ah ja, fährt sich ja gar nicht schlecht. Und dann nimmt man das in Erwägung, dann erzählt es einer weiter und so wächst es dann so langsam auch an, dieses Marktvertrauen.
Ja, und BYD hat natürlich vielleicht auch den Vorteil, würde ich mal sagen, dass sie sich über die Batteriespeicher schon einen Namen gemacht haben, also insofern eine gewisse Markenbekanntheit vorhanden ist. Siehst du denn ab, wie viel Prozent Marktanteil die haben könnten? Also letztes Jahr hatten wir, glaube ich, 500.000 Neuzulassungen in Deutschland, wenn ich das richtig sehe. Wie viel sind denn zu erwarten, dass dieses Jahr rüberkommen aus China?
Das ist natürlich eine Kristallkugel, gute Frage, ne? Ja, genau. Ja, also dieses Jahr vielleicht, ich denke einstellig auf jeden, also höhere einstelliger im Bereich, also keine Ahnung, 8-9% könnten es vielleicht schon sein. Das wäre dann also ungefähr jedes zwölfte Auto. Das wäre aber schon, würde ich sagen, viel. Aber so perspektivisch kann es natürlich schon sein, dass wir da auch Richtung 15, vielleicht sogar mal Richtung 20% kommen. Aber das wären schon wirklich enorm hohe Zahlen und hängt natürlich auch von ja vielleicht auch gewissen politischen Entwicklungen ab.
Du hattest ja vorhin schon gesagt, dass BYD zum Beispiel den chinesischen Markt einfach sehr gut kennt und im Griff hat. Was unterscheidet jetzt den chinesischen von dem deutschen? Oder welche chinesischen Modelle haben hier vor allem eine Chance? Sind es eher technische Aspekte oder geht es da mehr um die Modellwahl, dass wir eine bestimmte Art von Autos hier noch nicht so häufig am Markt haben?
Ja, ich denke, so sind verschiedene Aspekte. Also einmal, ich kenne natürlich jetzt selber den chinesischen Kunden, wenn man von dem Kunden reden kann, jetzt auch nicht so gut wie vielleicht einen deutschen oder europäischen. Aber in China sind so Vernetzungsthemen, Connectivity ist extrem wichtig. Die haben ja auch ein bisschen eigenes Internet-Ökosystem da, das überhaupt nicht mit dem zu vergleichen ist, was wir hier haben. Und da legt man extrem hohen Wert drauf, dass die Fahrzeuge vernetzt sind, dass sich das nahtlos mit dem Smartphone kombinieren lässt. Das spielt eine hohe Rolle. auch, dass das ja alles ein bisschen spielerischer ist, durchaus auch bunte Interieurs, die aus unserer Sicht teilweise schon ja sehr, ja fast schon wie Konzeptautos aussehen, aber halt da ganz normal so verkauft werden. Das spielt dann eine höhere Rolle. Vielleicht weniger solche Aspekte wie jetzt ein super austariertes Fahrwerk und eine perfekte Lenkung. Gerade in China gibt es auch eine Vielzahl an E-Autos, die sehr simpel gestrickt sind, sehr günstig. Das ist eines der meistverkauften Autos, ist wirklich auch so ein Kleinstwagen, der so einfach nur die Leute von A nach B bringen. Ja, das sind vielleicht Produkte, die könnten hier gar nicht am Markt funktionieren, weil sie einfach gewisse Standards nicht erfüllen.
Kleinstwagen vielleicht nicht, aber gerade wenn wir das mal weglassen, das ist ja gerade so ein bisschen das Thema. Wir haben einen angekündigten ID.2, wir haben ein angekündigtes Model 2. Das wird noch eine ganze Weile dauern. Sind denn da ein paar in der Pipeline, die aus China einfach nur rübergeschifft werden brauchen und dann hier endlich sozusagen den lang ersehnten Kleinwagenmarkt füllen könnten?
Ja, also im Prinzip ein Modell haben wir ja schon hier. Das wird nur nicht unter einem chinesischen Label verkauft. Das ist der Dacia Spring, aber das ist letztendlich ein Produkt, das in China produziert wird. Bei Dongfeng, ja, Zusammenarbeit mit Renault und wird halt hier als Dacia verkauft. Der ist ja auch schon relativ erfolgreich. Aber unter einem chinesischen Markennamen, da sehe ich ganz stark den BYD Dolphin Mini. Der wird in China als Seagull verkauft, also als Möwe, und für den Exportmarkt aber ein Dolphin Mini umbenannt. Der wird jetzt auch schon in einigen Überseemärkten angeboten, also ich glaube jetzt gerade so Südamerika, Mittelamerika kann man ihn schon kaufen, und der wird auch definitiv nach Europa kommen, das ist schon ja bestätigt. Und in China wird das Fahrzeug für ungefähr 10.000 Euro in der Basisvariante verkauft. Jetzt muss man mal sehen, in China sind die Ausstattungsniveaus meist ein bisschen niedriger. Das wird für Europa angepasst, dann kommen noch ein paar Zölle dazu, vielleicht eine andere Mehrwertsteuer und sicherlich auch ein bisschen andere Margenerwartung. Und ich würde schätzen, dass der ungefähr für um die 20.000 dann hier angeboten wird. Und das dann für einen, ja, der sieht jetzt ganz vernünftig aus. Die technischen Daten lesen sich jetzt auch nicht so schlecht. Es ist jetzt nicht so, dass sie plötzlich einen ganz anderen Preisrahmen aufmachen.
Der Dacia Spring ist ja schon recht günstig. Genau. Also der ist dann ein bisschen größer und ein bisschen günstiger, möglicherweise, ne?
Genau, genau, so ungefähr in diesem Format. Und vielleicht muss er nicht mal mehr günstiger sein. Er bietet dann vielleicht einfach auch wirklich das attraktivere Gesamtpaket an Ausstattung, an Technik. Das muss man dann mal sehen, wie genau sich das dann darstellt.
Natürlich spielt bei der Marge auch immer eine Rolle, wie der Vertrieb organisiert ist, denke ich mal. Also Tesla hat ja damals diesen digitalen Weg beschritten, wo jetzt häufig nachgeahmt wird. Auf der anderen Seite, ja, manche auch chinesischen Autobauer, hast ja gerade schon gesagt, Dacia Spring, also haben sogar direkt den Weg gewählt, einfach gleich ein europäisches Modell draus zu machen. Welche Möglichkeiten siehst du da oder siehst du da eine Tendenz, wie das vermarktet werden könnte hier in Deutschland?
Ja, ich glaube, das wird tatsächlich überwiegend noch recht klassisch mit Autohäusern funktionieren, die man sich irgendwie reinholt. Der Weg, den Tesla gegangen ist mit diesem reinen Online-Vertrieb, den wollen viele nachmachen, weil der ist sehr attraktiv. Man hat keine Händler dazwischen, die selber ihre Marge haben wollen. Also ich habe ja immer dann nochmal den Faktor, der Händler will was verdienen, der Hersteller will was verdienen. Ich muss ein bisschen Rabattspielraum geben. Das entfällt ja alles. Bei Tesla zahlt man den Preis, der online angezeigt wird, und fertig. Da gibt es keinerlei Verhandlungsspielraum. Dieser Weg hat sich jetzt für andere Wettbewerber bislang noch nicht so richtig ausgezahlt, die auf diesen reinen Online-Kanal setzen. Und da sieht man, dass eher Player wie jetzt zum Beispiel die Marke MG, die ja zum chinesischen Seikonzern gehört, die hat sich im Prinzip bei etablierten Händlern ist die reingegangen, oder etablierte Händler haben sich die Marke mit ins Haus geholt. Genauso sieht man es jetzt auch bei BYD, dass der ein oder andere Autohändler, der jahrelang, was weiß ich, Ford oder vielleicht auch BMW oder sonst was verkauft hat, jetzt plötzlich auch BYDs anbietet. Damit haben sie schon mal eine gewisse Kundenbindung, die dann vielleicht durchs Autohaus gehen und das Auto schon mal sehen. Da gibt es dann gewisse Kontakte und das scheint tatsächlich besser zu laufen, dieser klassische Händlerweg, ohne jetzt selber ein eigenes Händlernetz aufbauen zu müssen mit so reinen Markenhäusern. Und was man auch noch sieht, dass es dann immer wieder so Flagship-Stores gibt, wo dann so eine Marke sich irgendwie in einer Fußgängerzone, in einer etablierten Lage irgendwie präsentiert. Aber das dient dann auch eher dazu, die Marke bekannt zu machen und jetzt weniger unbedingt, um da jetzt vielleicht auch super viele Verkaufsverträge abzuschließen. Das läuft dann bei BYD beispielsweise dann doch eher über das Händlernetz. Und ich denke, das ist auch wahrscheinlich sogar der Weg, der erstmal besser funktionieren wird, bis man vielleicht so einen Status erreicht hat, dass man auch sich viel stärker auf den Online-Vertrieb ausrichten kann.
Ich stelle es mir auch gar nicht so einfach vor. Ich meine, wenn man gleichzeitig verschiedene Marken im Portfolio hat, könnte ich mir auch vorstellen, dass da die deutschen und europäischen was dagegen haben und vielleicht dann auch intervenieren.
Ja, also ich bin jetzt nicht so im Detail drin, wie das mit dem Vertrieb läuft. Ich bin da aber auch immer sehr interessiert, da ein bisschen was zu erfahren. Ich kann jetzt nur aus Beobachtungen sagen, ich weiß aus dem Münchner Raum, da gibt es einen BMW-Händler, der verkauft BYDs. Und ich glaube, wenn der, solange der gut seine BMWs verkauft, warum sollte BMW was dagegen haben? Ich denke auch nicht, dass jetzt ein Kunde, der sich für einen BMW X1 oder die Elektroableger davon interessiert oder für einen Vierer BMW oder was weiß ich, dass die jetzt plötzlich auf ein BYD umschwenken werden. Ich glaube, da ist einfach auch so das Image-Ding noch zu groß und es ist schon was anderes, ob ich irgendwie mit einem BMW oder mit einem BYD vorfahre. Also diese Markenbildung ist einfach enorm wichtig und je höherpreisiger das Segment, desto wichtiger ist es auch. Und hier aus dem Stuttgarter Raum, da weiß ich, gibt es ein Autohaus, das ist ein traditioneller Mercedes-Händler, der verkauft MG, das auch ganz gut. Und auch da würde ich sagen, die kannibalisieren sich eigentlich gar nicht, sondern die ergänzen sich. Ja. Also der Kunde, dem vielleicht der Mercedes inzwischen zu teuer ist, der wird vielleicht bei MG dann eher fündig. Schwierig kann es vielleicht sein, wenn jetzt jemand Opel verkauft und sich dann noch ein MG oder BYD reinholt. Das könnte natürlich unmittelbar zum Konflikt führen. Gibt es aber vielleicht auch. Also ich habe es selber noch nicht gesehen, ja.
Wenn du gerade von MG sprichst, ich hatte da mal einen getestet und den fand ich eigentlich ganz schön und dann hieß es ja, ich müsste jetzt aber, ich glaube, 22 Monate drauf warten oder sowas. Du hast jetzt vorhin angesprochen, dass BYD jetzt eigene Autofrachtschiffe baut. Wie sieht es denn mit der Verfügbarkeit überhaupt aus? Also sind chinesische Autos eher noch schlechter lieferbar oder haben die die vorrätig und müssen sie nur noch rüberschicken?
Ich glaube, es hängt ein bisschen davon einmal ab, was für ein genaues Modell man haben will. Also die chinesischen Autohersteller machen es relativ ähnlich wie auch Tesla. Das heißt, die haben eine sehr, sehr eingeschränkte Varianz. Also es gibt halt nicht 100 verschiedene Optionen, die ich dazu konfigurieren kann, sondern meistens will ich mir nur eine Lackfarbe aus. Vielleicht noch eins oder zwei Optionen habe ich für den Innenraum, ob der jetzt hell oder dunkel sein soll. Und dann war es das. Das heißt, die Autos werden einfach alle eh schon vorproduziert und dann regelmäßig per Schiff rübergebracht. Und dann stehen die idealerweise schon irgendwo auf dem Hof bei einem Händler. Dann kann ich das Auto ja meist innerhalb von 1-2 Wochen sogar schon entgegennehmen. Wenn ich Pech habe und genau meine Variante in der Farbe ist nicht vorrätig, dann kann es natürlich sein, ich muss warten, bis das nächste Schiff irgendwann mal ankommt, wo dann einer drauf ist. Und dann dauert es Wochen. Und ähnlich ist es auch bei Tesla gewesen, als auch noch eine Großzahl der Autos aus Shanghai exportiert wurde nach Europa. Wenn ich Glück habe, das Auto war jetzt gerade hier in der Auslieferungsstation, dann war der sofort verfügbar oder eben das Schiff hat gerade abgelegt, da muss man mit warten. Das ist schwer zu sagen, hängt immer sehr stark davon ab, was man für einen speziellen Ausstattungswunsch oder meistens sogar Farbwunsch oder so hat.
Ja. Vielleicht, weil du den Markt ja doch überblickst, wir sprechen immer von den chinesischen Marken. Aber gleichzeitig haben wir jetzt schon einige Marken wie MG oder Dacia angesprochen oder auch Volvo, denke ich mal, oder auch Volkswagen, wo ziemlich viel Chinesisches drin ist. Wenn man es mal so betrachtet, wie viel China steckt denn eigentlich schon in den Autos, die rumfahren?
Ja, natürlich. Also bei E-Autos, da gehört die Batterie natürlich zu den einen der teuersten oder ist die teuerste Komponente im Fahrzeug. Und da sind relativ häufig chinesische Zellen drin, also allem voran von CATL, dem Weltmarktführer. Die produzieren inzwischen allerdings auch Zellen und Batterien in Deutschland. Also es ist zwar natürlich eine chinesische Marke oder ein chinesischer Hersteller, aber er produziert auch hierzulande. Und auch andere chinesische Zellhersteller bauen inzwischen Werke oder betreiben auch schon Werke in Europa. Deswegen ist das ja mit der Globalisierung immer ein bisschen schwer zu sagen, wie viel China ist drin. Aber klar, es wird auch noch relativ viel Batterieanteil in China produziert. Und natürlich haben inzwischen auch viele etablierte Autobauer dort ihre Werke und exportieren die Fahrzeuge. Also hat es gerade Volvo genannt, der EX90, ein großes SUV, der wird erstmal in China produziert. Die Marke Polestar, die produziert komplett in China. Die neuen Lotus Elektroautos werden in China produziert. Der BMW iX3 wird ausschließlich in China gebaut. Die neuen Smart-Modelle kommen aus China. Und selbst VW wird künftig den ID5 und den Cupra-Ableger davon, den Tavascan, in China produzieren und dann für den Weltmarkt exportieren. Also das durchmischt sich und ist im Prinzip auch keine ganz neue Situation. Wir haben das auch schon mit den USA gesehen, wo dann gerade die großen SUVs, die halt in den USA gut laufen, die werden ja auch nach Europa exportiert und nicht zwangsweise hier in Europa produziert. Mhm. Also das ja, globalisiert sich einfach immer stärker.
Weil das ist ja eigentlich die bange Frage, die auch hinter diesem Thema von heute steckt. Was passiert eigentlich mit den deutschen und den europäischen Autobauern? Wenn wir gerade Tesla erwähnt haben, da geht man ja davon aus, dass die doch offenbar deutlich mehr Marge haben und im Preiskampf auch noch ein bisschen mit nach unten rücken und es auch tun seit Jahren. Bei den deutschen Autobauern ist halt die Frage, wie viel von der Wertschöpfungskette bleibt noch hier und reicht das dann? Gerade wenn du sagst, die Batterien kommen hauptsächlich doch aus China. Also wenn du das im Gesamten anschaust, wie eng wird es dann?
Ja, ich glaube, das Gute ist schon mal, dass man irgendwie erkannt hat, dass diese starke Abhängigkeit auf Dauer vielleicht nicht die beste Lösung ist, dass ja auch sehr, sehr viel Batteriekapazität in Europa aufgebaut wird. VW plant ja mehrere Zellproduktionsfabriken in Europa. Mhm. Wir haben so ein Unternehmen wie Northvolt, wo ja auch VW mit investiert hat, wo dann demnächst auch Zellen aus Skandinavien oder sogar, das ist ja sogar eine Fabrik in Deutschland auch geplant, gebaut werden. Tesla will eigene Zellen in Deutschland fertigen, wenn es irgendwann mal funktioniert dann. Mhm. Also da wird reagiert, da gibt es verschiedene Joint Ventures und das ist schon mal gut, da holt man sich schon mal einen sehr, sehr großen Wertschöpfungsanteil zurück. Mhm. Grundsätzlich, die Rohstoffe wird man natürlich immer irgendwo importieren müssen. Mhm. Die kommen teilweise natürlich dann auch aus China, aber nicht zwangsläufig. Da macht man sich schon unabhängiger und viele Komponenten wie E-Motoren oder so, die kann man ja auch schon sehr gut hier fertigen. Man braucht, wie gesagt, immer gewisse Rohstoffe, wo man vielleicht abhängig ist von gewissen Lieferketten. Aktuell würde ich sagen, haben wir uns vielleicht ein bisschen zu stark abhängig gemacht. Mhm. Aber ich denke, die Zeichen sind auch erkannt worden. Und ja, in den Management-Etagen sitzen ja jetzt auch wirklich viele schlaue Köpfe, die das ja auch ganz genau beobachten, wahrscheinlich noch viel, viel besser überblicken, mit viel mehr Hintergrundinformationen als die, die wir uns hier selber vorliegen, die wir bewerten können.
Mhm. Vielleicht zum Schluss, ich meine, ein Garant sozusagen dafür, dass Wertschöpfungsketten hier bleiben, war ja auch immer Innovation, gerade in Europa. Was siehst du am Horizont? Welche technologischen Sprünge können wir da in dem Bereich E-Mobilität noch erwarten?
Ja, also ich glaube, wo die europäische oder speziell vielleicht sogar die deutsche Autoindustrie im Premium-Bereich sehr gut unterwegs ist, das ganze Thema Schnellladen. Also da ist natürlich so der Porsche Taycan so ein wirklich so ein Aushängeschild, was schnelles Laden angeht. Der hat auch die 800-Volt-Technologie etabliert. Jetzt haben sie da nochmal ordentlich nachgelegt mit Ladeleistungen deutlich über 300 kW, die auch konstant gehalten werden und nicht nur so ein Prospektwert sind. Mhm. Das zeigt schon mal, wo kann die Reise hingehen. Es ist natürlich ein Premium-Produkt, sehr teuer, aber irgendwo da geht es mal los und dann wird die Technik Stück für Stück bezahlbarer und vielleicht jetzt nicht für einen Kleinstwagen, aber vielleicht kommt es irgendwann mal in der Mittelklasse an. Das ist sicherlich so ein Punkt, wo die deutsche Industrie da noch sehr gut ist. Auch das ganze Thema Vehicle to Grid, also das ganze bidirektionale Laden, da steckt sicherlich viel Potenzial drin. Da würde ich sagen, da ist vielleicht die deutsche Industrie noch nicht wirklich führend drin, aber ich hoffe, dass die Autoindustrie da auch noch das Thema erkennt und da nachlegt. Und ich glaube auch, das Potenzial dazu wäre auf jeden Fall vorhanden. Ja, und was natürlich immer so ein bisschen die Frage ist, das ganze Thema Batterieentwicklung, gibt es da noch irgendwie den großen Sprung? Auch da glaube ich, da geht es weiterhin, also bis zum Ende des Jahrzehnts werden wir auch eher so ein stetiges Wachstum haben. Es wird immer ein bisschen weiter nach oben gehen. Man wird das Batterie-Package weiter optimieren, wobei ich muss auch sagen, da sind die Deutschen sicherlich gut drin, sowas eine etablierte Technik immer weiter zu verfeinern, aber die großen Innovationssprünge in dem Bereich kommen dann meistens doch eher von außen, also beispielsweise von Tesla oder auch von Chinesen, die dann vielleicht aber noch nicht ganz so gut da drin sind, also speziell die chinesischen Hersteller, das dann so komplett auszureizen, also vielleicht übernehmen das dann irgendwann die Deutschen, sowas wie Cell-to-Pack ist ja immer so ein Schlagwort, also dass die Zellen direkt in die Batterie eingebaut werden. Das machen die natürlich jetzt künftig auch und verfeinern das immer weiter. Also das ist ein bisschen schwierig zu sagen, aber ich denke, in solchen Themen hat die deutsche Industrie noch gute Chancen. Und auch wenn es über E-Autos rausgeht, das Thema Assistenzsysteme, autonomes Fahren, sind die durchaus nicht abgeschlagen, auch wenn man das manchmal behauptet. Ja.
Super, vielen Dank, lieber Markus. Da haben wir das Thema noch ganz ordentlich umrundet. Herzlichen Dank, dass du im Podcast warst.
Ja, danke schön. Hat mich sehr gefreut, hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Wenn Sie, liebe Podcast-Hörerinnen und Podcast-Hörer, noch mehr über dieses Magazin wissen möchten, finden Sie es natürlich auch im Internet unter www.elektroautomobil.com und natürlich auch am Kiosk hier und dort. Ich hoffe, Ihnen hat dieses Gespräch Freude bereitet und Sie sind auch nächstes Mal wieder dabei. Bis dahin, Ihr Tobias Bücklein. Die neuesten Produkte, Lösungen und Innovationen im Bereich der Branche finden Sie auf der Power to Drive, der internationalen Fachmesse für Ladeinfrastruktur und Elektromobilität vom 19. bis 21. Juni 2024 auf der Messe München. Alle Infos zum Rahmenprogramm, Tickets und mehr gibt es online unter www.powertodrive.de.